Hallo und willkommen zu Episode 3 unseres Podcasts 1242. Willkommen zurück. Ich sitze hier wieder im Büro mit Nicolas Wörl.
Genau, und du hast dich noch nicht vorgestellt, Peter Kohl, genau. Wir freuen uns, dritte Episode jetzt mittlerweile. Wird schon zur Routine jetzt, ne?
Auf jeden Fall. Also ich bin ja Rheinländer und das erste Mal ist ja neu, aber eigentlich ab dem zweiten Mal wird es auch zur Tradition, spätestens ab dem dritten Mal. Also insofern sind wir da voll dabei. Und das natürlich ganz besonders bei einer Folge, die wir an einem ganz besonderen Montag veröffentlichen. Veröffentlichung 12.02. Rosenmontag.
Ja, was soll ich dazu sagen? Du bist Rheinländer, ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ich kann damit wenig anfangen. Für mich ist auch der Rosenmontag ein ganz normaler Forschungstag. Deswegen passt es ganz gut, dass wir heute in dieser Folge wieder über Wissenschaft sprechen. Genau. Ja, insgesamt haben wir viel zu tun, muss man sagen. Wir haben es, glaube ich, in der letzten Episode schon erzählt. Für uns ist gerade eine ganz, ganz besondere Phase im Sonderforschungsbereich. Wir sind ja am Ende der zweiten Förderperiode und wir bereiten uns auf die dritte vor, aber müssen dafür natürlich erstmal noch beweisen, was wir getan haben und was wir für Pläne haben für die dritte Forschungsperiode. Und deswegen ist hier gerade viel zu tun, ne?
Das kann man so sagen, ja. Vorbereitung läuft an allen Ecken und Enden. Es werden Poster erstellt, Vorträge gemacht, es gibt Probeposter, Probevorträge. Also das ist schon eine Sache, das schüttelt man nicht mal eben so aus dem Hemdsärmel raus oder so, sondern da geht echt Arbeit rein. Und die Leute sind da, wie sagt man, sind da schon dabei. Jetzt nicht irgendwie ängstlich, aber konzentriert dabei.
Ja, das passt, glaube ich, ganz gut. Also wir wissen ja, was wir getan haben in den letzten Jahren. Und wir wissen ja auch, also man publiziert ja die ganze Zeit und man weiß ja, wie die Ergebnisse sozusagen beim Fachpublikum ankommen. Deswegen wissen wir ja, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber das muss dann natürlich auch alles noch verkaufen. Ne? Die Leute müssen das natürlich auch noch sehen. Und darum geht es dann bei der Begutachtung, wenn die Leute kommen, die uns begutachten, dann will man natürlich das auch gut rüberbringen, wie man so als Team funktioniert und was man geleistet hat in den letzten Jahren.
Und ich finde es sogar auch ganz schön eigentlich jetzt für uns in der Vorbereitung. Wir haben sonst so unseren Alltag, den wir durchleben. Wir machen Veranstaltungen hier, machen andere Dinge da. Und manchmal vergisst man eigentlich auch fast, was dabei so alles passiert ist. Und jetzt nochmal durchzugehen, das stimmt, Fotos zu sichten, da waren dann richtig schöne Momente auch nochmal dabei, wo ich dachte, ach ja, stimmt, ja, das hatten wir ja auch gemacht. Und das war echt ein schönes Erlebnis. Also hat auch was, finde ich.
Eigentlich eine schöne Idee auch für eine Episode. Wir können ja eigentlich mal auch darüber sprechen, was wir, also Peter und ich, wir arbeiten ja im Sonderforschungsbereich, in dem Bereich Outreach, Öffentlichkeitsarbeit. Können wir eigentlich mal eine Episode machen, wo wir darüber sprechen, welche Veranstaltungen wir so aufgezogen haben und was wir dabei gelernt haben, was wir uns dabei gedacht haben, möglicherweise auch. Da sind ja ein paar Sachen, die extrem gut funktioniert haben, vielleicht auch ein paar, die nicht so gut funktioniert haben, wobei da müsste ich jetzt drüber nachdenken, wo wir so richtig daneben gegriffen haben. Ist ja vielleicht auch mal interessant, darüber zu sprechen, unsere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit. Das machen wir aber dann irgendwann etwas später.
Genau.
Wenn man uns lässt.
Das jetzt ist auch dann schon die letzte Folge vor der Begehung. Also das heißt, wenn wir dann die nächste Folge im März veröffentlichen, da ist dann die Begehung auch schon gelaufen und dann werden wir da auch schon kurz berichten können, wie es sich denn so für uns angefühlt hat. Bis es dann wirklich ein Ergebnis gibt, wird es noch ein bisschen länger dauern.
Genau. Und ich das vielleicht nochmal, diesen Gedanken nochmal aufgreifen. Du hattest gerade schon gesagt, ja, man arbeitet konzentriert. Das tut man auch, weil natürlich wirklich auch viel dranhängt. Jetzt für einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler natürlich, weil die natürlich mit dem Geld aus so einem Sonderforschungsbereich eben ihre Ideen umsetzen können, ihre Forschungsideen. Für die Doktorandinnen hängt da natürlich was dran, denn wenn das Projekt nicht verlängert wird, muss man natürlich erstmal sehen, wie man die weiter finanziert. Also hier wird keiner vor die Tür gesetzt von den jungen
Wissenschaftlerinnen, also das passiert nicht, aber dann ist dann nicht einfach die Situation. Und man muss auch sagen, auch für so eine Hochschule, also für die gesamte Uni ist das gut. Damit schmückt man sich mit Sonderforschungsbereichen, weil das eben wirklich, ja, zum einen ein renommierter Mechanismus ist, um Forschung zu fördern und wirklich auch ein Signal, dass hier Forschung an vorderster Front gemacht wird. Und deswegen, ja, hast du es ganz gut gesagt, ne, sind die Leute hier sehr konzentriert im Moment.
Ja, und die Bedeutung für die Uni merkt man ja auch daran, dass eben das Rektorat sich selbst dann auch die Zeit nimmt, bei der Begehung dabei zu sein und eben auch die Uni ein bisschen vorzustellen.
Ja, genau, ja. Ja, apropos vorstellen, heute stellen wir wieder junge WissenschaftlerInnen, denn wir haben wirklich beides. Wir haben eine Wissenschaftlerin und einen Wissenschaftler aus unserem Sonderforschungsbereich zu Gast heute. Und wir haben diesmal was Besonderes gemacht eigentlich, ne?
Genau, wir haben eine Episode mit Zweien aufgenommen, mit Gerard und Lea, die sich gleich auch noch näher vorstellen werden. Und die kommen aus der Theorie und aus der Praxis. Also auch mal schön beide Seiten der Physik so ein bisschen zu beleuchten.
Ich war letzte Woche war ich bei einem Livestream, da ging es um den Film Oppenheimer. Und da war tatsächlich eine der Fragen aus dem Chat, also das Publikum konnte so Fragen stellen. Und eine Frage war, in Oppenheimer ist es ja auch so, Oppenheimer ist ja eher so ein theoretischer Physiker. Und es gibt diese Szene, wo dann es noch einen Experimentalphysiker gibt, der mal eben schaut, ob denn die Nachrichten aus Deutschland stimmen können, dass man ein Atom spalten kann. Und die beiden, also Oppenheimer an der Tafel und der Experimentalphysiker rennt in sein Labor und fängt an zu experimentieren. Und dann kommen die beiden wieder zusammen. Und da wurde auch gefragt, so ist das so? Arbeiten Experimentalphysiker und Theoretiker so zusammen und so eng zusammen? Das fand ich interessant. Also die Frage ist ja, kann man sich ja wirklich stellen. Ne? Leben die so nebeneinander her oder brauchen die einander, könnte man sagen. Und ich glaube in diesem Fall, und das werdet ihr gleich hören, kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten, die brauchen sich. Und zwar sind die aufeinander forschungsmäßig darauf angewiesen. Also der, ich sag jetzt mal, der Theoretiker braucht Daten vom Experimentator, um die Modelle zu testen. Und ganz häufig braucht der Experimentator eben den Input von Theoretikern, die helfen zu interpretieren, was man denn eigentlich gemessen hat. Und das, muss ich sagen, funktioniert in unserem SFB unglaublich gut. Das habe ich selten erlebt, dass diese zwei Arbeitsweisen so gut ineinander greifen.
Genau, und das kommt auch in dem Gespräch sehr schön rüber. Und insofern würde ich jetzt sagen, wünschen wir euch viel Spaß beim Reinhören. Heute haben wir Gerard und Lea zu Gast. Schön, dass wir hier mal wieder zusammensitzen.
Ein Double Feature sozusagen.
Ein Double Feature. Ja, weder Kosten noch Mühen gescheut.
Es gibt, wie sich gleich rausstellen wird, auch einen inhaltlichen Grund. Wir wollten nicht einfach nur mehr Menschen hier haben, sondern es gibt einen Grund, warum wir die beiden haben. Die arbeiten nämlich eng zusammen. Und was ganz Spannendes, wir haben jemanden aus der experimentellen Physik hier und aus der theoretischen. Und die arbeiten Hand in Hand zusammen, wie es ja im SFB auch sein soll. Aber das lassen wir uns mal erklären, wie das funktioniert.
Genau. Mögt ihr euch noch mal kurz selbst vorstellen? Gerard,
gerne
anfangen.
Ja, ich bin Gerard Kämmerer und bin Theoretiker und simuliere eben halt, was Lea misst. Und
ja, ich bin Lea Kämmerer. Ja, ich mache Experimentalphysik an Molekülen.
Ich fand jetzt gerade schon spannend, Gerard, dass du sagst, du berechnest das, was Lea misst. Ist das die Reihenfolge? Also gibt der Experimentator vor, was du berechnen kannst und im Anschluss berechnest oder kannst du auch andersrum gehen?
Wir machen es auch andersherum. Also derzeit ist es aber andersherum. Also sie misst und wir versuchen irgendwie zu erklären. Also wir versuchen irgendwie zu motivieren, warum funktioniert das, wie es funktioniert.
Okay. Dann müssen wir uns dem Thema nähern. Nee, wir dürfen uns dem Thema nähern. Dann fangen wir doch mit der Messung an. Was messen wir denn? Was guckt ihr euch im SFB an?
In unserem Projekt, in Projekt A05, schauen wir uns unter anderem Spin-Crossover-Moleküle an. Das sind Moleküle, da ist in der Mitte ein Eisenatom und drumherum ist Stickstoff mit Kohlenstoff und anderen Teilen, aber wichtig ist der Stickstoff. Und der Stickstoff hat eine bestimmte Anordnung wie ein Oktaeder um das Eisen. Und wenn wir beispielsweise mit Licht auf dieses Molekül schießen, von einem Laser, dann ändert sich der Abstand zwischen Eisen und Stickstoff, wird länger. Und was wir uns angucken, ist mit zeitaufgelöster Röntgenabsorptionsspektroskopie, also mit Röntgenblitzen und einem gepulsten Laser, wie sich das Ganze in der Zeit verhält. Also wie passiert das eigentlich, dass sich das ausdehnt? Wie schnell ist das? Wie funktioniert das eigentlich?
Gut, damit haben wir alles gehört. Können wir
genau. Schön, dass ihr dabei wart. Hört gerne auch das nächste Mal wieder rein.
Nein, war super. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen. Spin-Crossover-Moleküle. Ne? Du hast jetzt schon gesagt, bei euch ist ein der hat einen Eisenkern bei euch. Das ist aber nicht zwingend nötig. Oder haben alle Spin-Crossover-Moleküle einen Eisenkern in der Mitte?
Nicht alle haben einen Eisenkern in der Mitte, aber die meisten. Also es geht auch mit einem Kobaltkern beispielsweise, aber Eisen ist das Gängigste, was am besten funktioniert.
Und Spin und Crossover, also irgendwas liegt da so irgendwie übereinander und ich erinnere mich auch noch irgendwie, dass eben Elektronen einen Spin haben. Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären, worum es sich da eigentlich handelt? Also was ist der Spin und was macht da Crossover?
Soll ich sonst?
Gerne, ja. Ja, ihr seid ja beide. Also wir sprechen hier gar nicht einzelne Menschen an. Also jeder, der uns Dinge erklären kann, ist gut.
Ich überlege halt, wie man Spin erklärt. Einfach.
Oder hat der Gerardo bestimmt schon Experimente mit Kreisen gemacht?
Natürlich. Also sagen wir mal so, es ist keine gute Vorstellung, aber es ist die beste Vorstellung, die ich habe. Eben halt, wir haben einen Kreisel, also es dreht sich irgendwas und wir haben eine Rotationsachse, also irgendwie, da ist eine Achse im Raum und jetzt hat ein Eisenatom eben halt nicht nur eine Achse, also nicht nur ein Elektron, sondern mehrere. Und jetzt ist eben halt die Frage, wie tun diese Achsen sich quasi zusammen addieren?
Ah, okay, also wir gucken uns die Elektronen von diesem Eisen an.
Genau.
Warum braucht es diesen ganzen anderen Quatsch drumherum? Du hast gerade gesagt, da ist noch Stickstoff und Sauerstoff, glaube ich, ne? Kohlenstoff.
Genau, also wenn wir beispielsweise nur ein Eisenion hätten, also das ist in dem Fall 2+, also dem fehlen 2 Elektronen, dann würde dieser Spin-Crossover-Effekt gar nicht zustande kommen. Also wir brauchen drumherum beispielsweise halt dieses oktaedrische Ligandenfeld, was halt durch das Stickstoff quasi geschieht und dadurch bekommen wir dann eine Aufspaltung im Eisen. Normalerweise sind die Spins so angeordnet, dass sie gerne entgegengesetzt ausgerichtet sind, im gleichen Zustand.
Also quasi, dass die Null ergeben.
Genau.
Die heben sich gegenseitig auf. Und
beziehungsweise für ein zweifach positiv geladenes Eisen 2. Und durch den Liganden kann halt dieser eine Zustand, dieser 3D-Zustand im Eisen aufspalten in einen T2G-Zustand und einen EG-Zustand. Und dann ist halt Spin gleich 0 und Spin gleich 2 möglich, je nachdem, wie weit diese Zustände auseinander liegen.
Also du hattest dankenswerterweise gerade mit diesen Kreiseln gearbeitet als Gedankenmodell, wo man, glaube ich, nochmal darauf hinweisen muss, das hat mit der Realität nichts zu tun. Ne? Aber wenn wir bei diesem Modell bleiben, dann wäre es, so hast du es gerade erklärt, würde das heißen, die stellen sich gegensätzlich auf. Ne? Der eine Kreisel zeigt nach oben, der andere nach unten. Und energetisch am günstigsten ist es, wenn genauso viele nach oben zeigen wie nach unten. Ist das richtig?
Ja.
Und ihr versucht jetzt einen Zustand zu erreichen, wo es auch einen anderen Zustand gibt, wo also die Spins auch gewillt sind, in andere Richtung zu gucken oder nicht mehr dieses Gleichgewicht zu haben?
Ja, beziehungsweise eben halt alle aufrecht stehen, also alle gleichzeitig aufstehen. Das heißt eben halt, wir haben einen Spin von 2, weil wir haben 4 Kreisel und jeder macht einen halb und deswegen kriegen wir dann einen Spin von 2 raus. Und das ist eben halt ganz witzig, dass wir versuchen, das da rein zu induzieren. Also wir versuchen, diese Kreisel quasi zu drehen.
Und dann ist quasi die Frage, wie schnell drehen die Kreisel und drehen die gleichzeitig um? Oder kommt einer zuerst und dann der andere?
Okay, da kommen wir dann zur Zeitlauflösung. Ne? Da wollen wir dann verstehen, wann klappt welcher um. Okay. Aber vielleicht bleiben wir erstmal bei der Frage, okay, ihr wollt erreichen, dass die diesen ungewöhnlicheren Zustand einnehmen, ne, dass sie alle in eine Richtung zeigen. Was kann man da machen? Wie kann man das erreichen?
Beispielsweise über einen Laser, also wenn man Lichtanregung macht, oder über Temperatur, wenn man das Molekül erwärmt. Man kann auch, wenn man dann beispielsweise kühlt, auch wieder den alten Zustand erreichen, also den gepaarten Zustand.
Mhm. Also mit anderen Worten, wir müssen Energie ins System bringen und dann stellt sich dieser etwas ungewöhnlichere Zustand ein. Okay, und warum passiert das dann? Hat man das schon verstanden? Oder da seid ihr gerade hinterher zu verstehen, warum dann diese Zustände möglich sind?
Naja, sagen wir mal so, energetisch muss es halt so sein, dass sich was ändert. Aber die Frage ist, warum oder wie, das versuchen wir noch zu klären.
Also die Zustände an sich, wie die aussehen, sind schon etabliert jetzt über die Jahre.
Kann man das verstehen, was da passiert dann? Also was sich dann im Molekül ändert?
Also grundsätzlich ist das eben halt ganz witzig, wenn eben halt die Moleküle oder diese Spins sich flippen, dann ist es eben halt so, dass dieses Molekül sich expandiert. Also die brauchen mehr Platz. Mhm. Und das sieht man eben halt auch in der Struktur. Also normalerweise hat man so ja quasi zwei Schnitze, die senkrecht aufeinander stehen und die expandieren, also gehen voneinander weg. Mhm. Und weil der Spin mehr Platz braucht, wenn er sich gleichzeitig ausrichtet und dann expandiert das Ding und beispielsweise in gewissen Spin-Crossover sieht man sogar eine Farbwechslung. Also das Material wird von braun zu orange-rot. Mhm.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, wie man denn überhaupt dieses Expandieren misst. Also, aber vielleicht noch einmal kurz zurück, du hast gerade Schnitzel gesagt. Mhm. Zwei Schnitzel, die aufeinander stehen, 90 Grad zueinander irgendwie. Genau. In der Mitte ist wahrscheinlich Eisen.
Genau, in der Mitte ist das Zentralatom, das Eisen eben halt ist. Und diese zwei Schnitzel kann man sich vorstellen, eben halt wie so zwei Scheiben von Äpfeln oder sowas, die eben halt aufeinander stehen. Und in der Mitte ist die Kopplung eben halt das Eisen. Und je nachdem, wie der Spin steht, expandiert das und klappt noch ein bisschen. Mhm. Und da sind wir derzeit ein bisschen auch am Gucken, was funktioniert da genau, was passiert. Weil ich muss ja zwei quasi Kreisel drehen, also zwei Elektronen umpaaren. Und das heißt eben halt, ich muss das zweimal machen. Mhm. Und das kann nicht gleichzeitig sein, vermutlich jedenfalls. Mhm.
Und durch Licht ist es auch nicht möglich.
Durch Licht ist es eben halt definitiv nicht möglich. Und jetzt ist eben halt die Frage, oder das ist das Mysterium, was passiert?
Okay. Ich meine, bei so einem Molekül kann die Energie ja in ganz viel gehen, ne? Also Schwingungen in alle möglichen Richtungen, denke ich mal. Und dieses Molekül scheint ja noch relativ komplex zu sein, ne? Also da kann ich mir Drehschwingungen, Atmungsschwingungen vorstellen. Du sagtest, geht auseinander. Da geht ja auch überall Energie rein, ne? Wie geht man dem dann nach? Kann man das noch experimentell dann? Also ich habe ja gerade schon gesagt, optisch sieht man schon eine Änderung. Also da heißt das, ich kann im Lichtmikroskop sehen, dass der Zustand sich geändert hat?
Sowas haben wir gemacht. Also es kommt natürlich auf das Molekül an. Es gibt welche, da funktioniert das. Und wir haben auch welche gehabt, da funktioniert das nicht. Mhm. Bei einem konnten wir tatsächlich einfach über ein optisches Mikroskop quasi unten drunter eine Heizplatte und dann das nicht das Einzelmolekül, aber halt einen Kristall mit diesen Molekülen da drauflegen und dann konnte man sehen, wie das die Farbe wechselt und halt auch vorher Risse bekommt. Also man hat schon gesehen, das reißt, das wechselt die Farbe und das zerbröselt.
Ja. Und reißen, weil es eben halt wirklich größer wird. Ne?
Ja. Also 10% sind das ungefähr an Abstand zwischen Eisen und Stickstoff, also es ist schon viel.
Ja. Zerbröseln ist dann natürlich, sage ich mal, ein statischer Zustand. Also das wird dann nicht mehr entzerbröseln oder sowas. Aber jetzt sowas wie Farbänderungen, ist der Zustand dann stabil? Oder wenn ich dann Licht- oder Wärmequelle wegnehme, dann ändert sich die Farbe auch wieder zurück?
Also bei der Wärme ist es so, wenn man die Wärme wieder wegnimmt, ändert sich die Farbe auch wieder zurück.
Ja.
Das ist nicht zwingend genau bei Raumtemperatur, das kann variieren, je nachdem, was das für ein Molekül ist. Ist das dann ein bisschen tiefer, ein bisschen höher oder sehr viel tiefer als Raumtemperatur? Aber in der Regel ändert sich das wieder zurück, ja.
Das ist so, also eine Sache, ihr habt jetzt ja betont eben, man versteht den Prozess noch gar nicht so ganz genau und da gucken wir eben genauer hin. Und das ist ja so eine Sache, die wir generell im SFB eben auch machen, Prozesse, Lithografie, Prozessorherstellung, irgendwie, es gibt etablierte Anlagen und man wirft da was rein und am Ende kommt was raus. Aber dieses, was da drin eigentlich genau passiert, das weiß man ja oft gar nicht. Und erst recht nicht mit der schnellen Zeitauflösung, die wir eben versuchen zu erreichen hier in der Forschung.
Eine zwischengestellte Frage, gibt es eigentlich dafür Anwendungen? Also ist das jetzt reine Neugierde, dass wir versuchen zu verstehen, warum diese Moleküle sich so verhalten? Oder gibt es für diese Moleküle auch irgendeinen Nutzen? Also ich habe noch nie was von diesen Dingern gehört vor dem SFB. Und du hast im Vorgespräch gerade auch schon gesagt, es gibt da so einen gewissen Hype um diese Crossover-Moleküle, Spin-Crossover-Moleküle. Wo liegt der Grund für diesen Hype?
Wir haben ja gesagt, dass es zwei Zustände gibt. Und die zwei Zustände kann man sich schon so vorstellen wie 0 und 1, also an und aus. Und dementsprechend sind diese Moleküle halt relativ interessant für molekulare Schalter oder ähnliches. Also wo man zwei Zustände braucht, die müssen natürlich stabil genug sein. Und deswegen ist es halt für die Chemiker dann immer eine Herausforderung, zwei stabile Zustände herzustellen, dass es halt nicht bei 1-2 Grad Änderungen direkt wieder zurückgeht auf Zustand 0, sondern halt auch in Zustand 1 bleibt, auch wenn das mal um 5 Grad schwankt oder so. Und dass es halt um Raumtemperatur ist, damit wir halt nicht irgendeine große Kühlanlage dann für den Computer oder so brauchen.
Jetzt hast du direkt schon gesagt, für den Computer, also da könnte auch Anwendungen dann eben liegen.
Genau, ja, in Speichermedien oder sowas, Festplatten.
Oder halt auch als Gassensor, weil eben halt ein Molekül zusätzlich absorbiert wird, also auf das Molekül kommt und dann eben halt schaltet der Zustand.
Ah, das ist eine weitere Möglichkeit, neben Temperatur und Laser. Ah, okay.
Das habe ich zwar noch nicht oft gesehen, aber ich habe es mal gelesen, ja.
Auch, ja. Also es ist jedenfalls angedacht.
Genau. Das war dann ein ganz spezielles Molekül, was dann absorbieren musste, aber theoretisch funktioniert es.
Hat euer Molekül eigentlich einen speziellen Namen?
Keinen konventionellen, einfachen Namen, nein.
Okay. Das ist gut, dann ersparen wir uns den chemischen Namen. Aber die gibt es kommerziell zu kaufen oder werden die irgendwie von euren Chemiekolleginnen irgendwie hergestellt?
Zu kaufen gibt es die meines Wissens nach nicht. Also wir haben die schon aus einer Kooperation. Eine Kooperation haben wir mit dem Karlsruhe-Institut für Technologie. Und eine andere Kooperation haben wir mit der Christian-Albrechts-Universität in Kiel und die Chemiker dort entwerfen halt speziell auch diese Sachen. Also wir wollten speziell welche auch, die um Raumtemperatur schalten und dann, ja, das ist halt gerade gefragt und dann haben die uns was entworfen, was funktioniert. Oder was halt verdampfbar ist, dass man halt dünne Proben herstellen kann, dass man nicht so einen Kristallblock hat quasi.
Ja. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dann haben die Chemiker in Kiel das entworfen. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht auch der theoretische Physiker da schon Ideen entwickeln kann und den Chemikern sagt, könnt ihr mir ein Molekül in der und der Richtung bauen oder wie habe ich mir da die Zusammenarbeit dann vorzustellen?
Das wäre schön, wenn wir das können. sagen wir mal so, wir würden das gerne machen, aber das können wir leider nicht. Wir können quasi, es ist nur andersherum, wir können dann sagen, wir haben hier das Molekül und können aus der Struktur berechnen, die Eigenschaften. Wir können halt dann sagen, wann oder wie vermutlich wird es schalten. Mhm. Okay. Aber wir können nicht mehr leider sagen.
Ja, das heißt, es geht dann los letztlich vielleicht mit Chemikern, die Materialien haben und dann fängt man mal an, diese Materialien auf ihre Eigenschaften eben zu untersuchen.
Ja, und Erfahrungswerte halt, also andere Publikationen halt zu lesen, welcher Ligand, also welche Stickstoffverbindungen am besten funktionieren oder wo die am besten platziert werden sollten.
Quasi, wie muss der Schnitz aussehen oder diese beiden Teile aussehen. Und da kann man dann Moleküle dran packen und noch spezielle Endungen und dann kann man eben halt gewisse Eigenschaften tunen.
Und aber wie machst du das, Gerard? Also da sagt einer, der Chemiker sagt hier, guck mal, ich habe hier dieses Molekül zusammengebaut, der sagt hier, wo die Atome sitzen und wie sieht deine Arbeit dann aus?
Also im Prinzip relativ einfach. Also es ist wirklich, man nimmt diese Struktur und versucht die nachzusimulieren und dann löst man eben halt Schrödinger-Gleichungen und Ähnlichem. Also man hat viele Elektronen in diesem System und tut dann dem Computer sagen, löse mal dieses System.
Ja, aber die Gleichung, die musst du ja einbringen, ne? Oder du musst, also was ist deine Aufgabe? Also die Schrödinger-Gleichung, ich wollte gerade sagen, haben wir alle mal gelernt. Aber
Einspruch.
Der Biologe hat Einspruch, okay. Nee, also Wie sieht das aus? Also du kriegst
ich kriege eine Struktur, versuche die Struktur zu optimieren, weil normalerweise eben halt die Struktur eben halt aus Röntgenspektren kommt und sowas und dadurch mehrere Atome gleiche Position haben oder unterschiedliche Positionen haben, aber dasselbe Atom beispielsweise sind. Mhm. Also das eben halt Isomerien heißt, eben halt, das sind so gespiegelte Sachen oder gewisse Händigkeiten sind doppelt vorkommen und die muss man eben halt rausnehmen und dann versucht man diese Struktur zu optimieren, indem man eben halt versucht, Kräfte zu minimieren, Energie zu minimieren und dann rechnen wir eben halt wirklich aus, was für Energielevels habe ich.
Mhm.
Und dann kann man eben halt sagen, okay, jetzt lasse ich quasi die Zeit laufen, also ich reg mit Licht an und sehe dann eben halt, was passiert mit dem Molekül. Ich kann also mir wirklich angucken, was machen die Elektronenwolken.
Und da kannst du Lea sagen, ihr müsstet jetzt eigentlich das Experiment machen, mit der Energie, mit dem Laser draufschießen? Oder, und dann müsstest du dieses Klappen sehen oder diesen zweiten Zustand?
Also es ist derzeit so eben halt, dass sie Spektren beispielsweise misst und wir sagen können, okay, das Spektrum oder der Peak des Spektrums passt zu dem und dem.
Mhm.
Also das passt dann zu der und der Schwingung beispielsweise. Mhm. Also wenn wir jetzt in diesem Schwingungsmodell sind, dass eben halt Eisen-Stickstoff-Schwingung ist in der und der Größe und dann können wir sagen, okay, dieser Peak ordnen wir dazu zu.
Und dann kannst du ziemlich genau sagen, wie sich dieses Molekül, wo es schwingt eigentlich, ob dann irgendwelche Ringe, so Atmungsschwingungen machen oder?
Ja, das kann man also bei Raman-Messungen beispielsweise machen. Also das sind dann spezielle Messungen, wo wir dann eben halt Schwingungen gemessen werden. Da können wir dann explizit schon sagen, das sind dann eben halt die und jenen Schwingungen. Also wir können die zuordnen. In der Regel ist aber die Theorie immer natürlich nur ein Modell.
Mhm.
Das heißt, wir haben immer Diskrepanz zwischen Experiment und Theorie. Da muss man dann halt sagen, okay, aus der Erfahrung wissen wir, das müsste in dem Bereich liegen. Mehr geht leider nicht.
Ja, ja, gut. Also ich meine, die Theorie kann ja auch so ein Molekül komplett isolieren. Ne? Wahrscheinlich im Experiment bist du dann ja wieder in irgendeiner Umwelt, in irgendeiner störenden Umwelt. Wenn ihr sagt, dieses Ding reagiert sogar auf Moleküle oder Atome, die sich dran heften an die Oberfläche und das macht einen Unterschied. Das stelle ich mir schon messtechnisch wahnsinnig schwierig vor. Also misst man die Sachen alle im Vakuum oder unter Ausschluss von störenden Einflüssen?
Also wir haben auf jeden Fall das Glück, dass unser Molekül zumindest unseres Wissens nach nicht auf irgendwas reagiert. Ja. Hm. Aber prinzipiell sind die Messungen im Ultrahochvakuum, ja. Also wo wirklich sehr wenig Teilchen in der Umgebungsluft der Probe sind. Mhm. Ja.
Und wir simulieren halt wirklich im luftleeren Raum, nicht? Wir idealisieren.
Und Lea, wie liegt denn dein Molekül eigentlich vor? Also wie sieht die Probe aus? Ist das eben ein ganz dünner Schnitt? Oder was hast du da vor dir oder in dem Apparat dann drin?
Also was wir jetzt zeitaufgelöst gemessen haben, war vor allem ein Molekül, da bekommt man dann ein Pulver von den Chemikern zugeschickt. Und das Pulver war in dem Fall verdampfbar. Das heißt, wir können das warm machen und dann zersetzt sich quasi das Pulver und man kann eine dünne Oberfläche aufdampfen. Also dann haben wir eine ganz dünne Schicht, 10 Nanometer ungefähr, also wirklich sehr dünn. Aber wenn man es passend ins Licht hält, dann kann man eine Spiegelung sehen. Also,
ah ja, okay.
Genau. Ja.
Aber 10 Nanometer hast du gesagt?
Ja.
Das sind dann aber schon ein paar Lagen von diesem Molekül, oder?
Genau.
Mhm. Okay. Das heißt, man verdampft das Ausgangsmaterial und dabei wird das Molekül nicht zerstört, sondern nur kondensiert dann an irgendeiner Oberfläche, die er anbietet.
Genau, und da kommt es halt auf das Molekül an. Es gibt auch welche, das hatten wir auch mit zum Messen, das haben wir auch gemessen, das kann man nicht verdampfen, das geht dann kaputt.
Mhm.
Da haben wir dann auch ein Pulver bekommen und das Pulver kann man dann in einer speziellen Flüssigkeit lösen, beispielsweise Acetonitril. Und dann hat man eine Flüssigkeit und die kann man beispielsweise auf die Probe auf das Substrat auftropfen und hat dann so seine Probe.
Und Substrat ist jetzt sowas wie mehr oder weniger ein Glas oder?
Ja, es ist eine dünne Siliziumnitridmembran.
Ja. Ah ja.
Also schon ein spezielleres Substrat, ja.
Ja. Ich habe natürlich direkt so an einen Glasobjektträger gedacht, aber ja, ein bisschen Silizium, komplizierter.
Silizium ist das der Objektträger des Physikers, würde ich sagen. Das kann man nämlich im Rahmen immer schön rausrechnen.
Ah, ja.
Ja, also gut, dann haben wir jetzt dieses Molekül. Und ihr habt gerade schon, oder Lea, du hast gesagt, also ich habe das mit dieser Anwendung verstanden, ne? Du willst irgendwie einen Schalter haben, der an- und ausgeht. Und ich habe auch, glaube ich, verstanden, dass du natürlich einen Schalter haben willst, der eine gewisse Toleranz hat. Ne? Wenn er erstmal an ist, bleibt er an. Und wenn er ausgeht, dann ist er auch erstmal aus und flackert nicht ständig hin und her zwischen diesen zwei Zuständen. Habt ihr das irgendwie gemessen, dass das für dieses System gilt?
Genau, also man kann sowas beispielsweise über Temperaturänderungen messen. Und da sieht man dann temperaturabhängig halt eine Kurve beim Heizen. Und die ist halt nicht gleich der Kurve beim Kühlen. Und dann hat man dazwischen so eine Lücke. Und je größer diese Lücke ist, desto stabiler sind quasi diese beiden Zustände.
Über welche Temperaturen sprechen wir da?
Das war jetzt tatsächlich um Raumtemperatur. Ah. Und die Breite war so knapp 40 Grad, also schon
deutlich
stabil.
Also um das nochmal zu veranschaulichen mit irgendwelchen fiktiven Zahlen, die ich jetzt nenne, also ihr heizt die Probe von 0 auf 40 Grad und dann siehst du, bei 30 Grad springt auf einmal der Zustand und dann gehst du, dann kühlst du die Probe wieder ab und dann springt die eben nicht bei 30 Grad wieder runter, sondern bei 10 Grad oder, du hast gesagt 40 sogar Unterschied, ne? Dann müsstest du sogar bis minus 10 gehen oder so. Und dann,
genau, quasi, ja.
Also die Werte sind schlecht gewählt, vermutlich sehe ich an deinem entsetzten Gesicht, aber im Prinzip irgendwie so, ja.
Genau, im Prinzip schon, ja.
Ja, das ist natürlich, aber das ist natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, ne, das ist ein riesiger Unterschied eigentlich, ne? Also oder ein gut kontrollierbarer Zustand, also 2-3 Grad Änderungen wäre sicherlich schwierig, aber 40 Grad ist natürlich schon prima.
Aber es gibt eben halt auch Moleküle, also man kann, Chemiker können das, wir können das jetzt nicht, aber die können eben halt wirklich tunen, die können dann sagen, so und so groß und so breit, im Prinzip dadurch, wie die Schnitze halt aussehen.
Das finde ich ja unfassbar faszinierend, was Chemiker können, ne? Also dass sie diese Moleküle zusammenbauen können. Aber dann sind sie wiederum auf, nee, die wissen, wann der dann auch schaltet. Nee, da brauchen sie auch unseren Input, ne? Euren Input. Also
das Messgerät ist relativ konventionell, womit man sowas messen kann. Das haben die tatsächlich auch, also um halt ihre Sachen auch zu charakterisieren oder zu gucken, ob es funktioniert in erster Linie, ja. Also dafür brauchen sie uns noch nicht, theoretisch.
Was uns natürlich zu der Frage führt, wofür brauchen sie uns? Und ich glaube, hier hängt der Begriff der Zeitauflösung ein wenig im Raum, oder? Das ist das, was wir können und was uns keiner kann. Beziehungsweise, ja, du wirst es gleich erzählen. Wir können es auch wahrscheinlich nicht alleine, sondern auch da brauchen wir noch, das sind große Zusammenarbeiten, glaube ich. Ne?
Genau. Also bei uns war das so, man schreibt einen Antrag zu einer Großforschungseinrichtung. Das ist beispielsweise in unserem Fall der European X-Fell, das ist ein großer Röntgenlaser, also das ist gepulstes Röntgenlicht, also ganz schnelle Pulse.
Wo steht der?
In Hamburg, in Deutschland, genau. Also es gibt verschiedene weltweit, wir waren jetzt in Hamburg.
Wie viel gibt es davon in der Qualität?
Gute Frage.
Aber also
viele nicht, also
Gérard deutet an Handvoll vielleicht,
ja,
ne?
Also ich weiß jetzt halt nicht, wie die Qualität überall ist, aber prinzipiell weiß ich nicht. Vielleicht gibt es so zwischen 5 und 10 weltweit. Will mich da jetzt nicht festlegen. Mhm. Ja. Und der in Hamburg ist auch recht neu. Ich glaube, der ist ja seit 2018 im Betrieb. Da sind auch mehrere Länder dann beteiligt oder so. Also es ist schon ein sehr großes Projekt, sowas zu bauen.
Und ich meine groß, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, X-Fell 3,8 Kilometer lang ist mehr oder weniger
der Beschleuniger quasi.
Ja, was ja schon eine stattliche Größe ist.
Ja, ist auch alles unterirdisch.
Ja. Aus gutem Grund wahrscheinlich, oder? Also ist der, also da darf man nicht an der falschen Stelle die Hand reinhalten, oder?
Genau, also wenn der im Betrieb ist, kommt man da auch nicht rein. Da, wo es im Betrieb ist.
Das heißt, du baust die Proben irgendwo ein, genau, drückst auf Start in 10 Sekunden und siehst zu, dass du wegkommst. Oder? Also.
Ja, man baut die Probe, also es gibt so ein, ja, auf Englisch heißt das Hutch, das ist wie so ein kleines Messhäuschen, sag ich mal. Das ist halt an das Strahlrohr angeschlossen, wo die Strahlung rauskommt. Und da baut man dann seine Probe ein in halt so eine Vakuumkammer, Ultrahochvakuumkammer. Und ja, dann guckt der gerade die Aufsicht hat, ob noch jemand in dieser Hutch ist. Und wenn keiner mehr da ist, dann wird die halt verriegelt, dass halt auch keiner reinkommt, wenn die Strahlung quasi reinkommt. Mhm. Ja, genau. Und dann sitzt man nebenan.
Und dann wartet man auf die Ergebnisse.
Genau, und dann über Computermonitore und Kameras wird dann alles kontrolliert.
Und Ultrahochvakuum heißt ja auch, es dauert dann ja schon noch so einen Moment, bis man das Ultrahochvakuum da erreicht hat, oder geht das einigermaßen schnell?
Das geht insofern schnell, dass man nie die Probe direkt in die Kammer vom Ultrahochvakuum einbaut, sondern hat so eine Art Garage, da ist der Druck schlechter. Und ja, darüber kann man dann einfacher diese kleine Garage erstmal teilchenarm pumpen, um die dann zu der großen Messkammer zu schleusen. Ja.
Ja, ich glaube, die Präparation deiner Probe da in der Anlage dauert deutlich länger als ein Abpumpen von der kleinen Kammer, oder?
Also ja, also die Montage erstmal auf dem Probenhalter, das ist halt auch sehr fummelig. Man muss sie halt ankleben, dann darf die nicht kaputt gehen, nicht abfallen, ja.
Und deine Probe, die bringst du im Rucksack nach Hamburg oder wie läuft das?
Theoretisch ja, also die sind dann in gut gesicherten Probenbehältern, aber die hatte ich alle im Koffer, ja.
Ja, okay, also.
Die sind nicht giftig, kann man so transportieren.
Man sollte es jedenfalls nicht essen.
Ja, das würde ich generell nicht machen.
Gut, da kommen jetzt wieder die Toxikologen ins Spiel. Anderes Thema.
Aber warum gibt es so wenig von diesen Messgeräten? Dieser Röntgenpuls ist ja so schwer herzustellen.
Das ist schon sehr aufwendig. Also man braucht halt zum einen diesen langen Beschleuniger, weil das halt nicht auf einmal so schnell geht, dass der Röntgenpuls halt so intensiv und kurz ist, sondern das wird über mehrere Male, wird der immer mehr aufgebauscht quasi. Und es ist halt auch extrem teuer, das zu bauen. Also ich weiß gar nicht, wie viel das gekostet hat, bestimmt ein paar Milliarden. Und dann kostet der natürlich im Betrieb auch total viel, ne? Der frisst halt auch viel Strom.
Und zahlt jetzt eigentlich der SFB die Messzeit oder ist so ein Großprojekt, wird das eben von der EU, von Deutschland, von irgendwem finanziert und man bewirbt sich ja eben mit seinem Projekt auf so Strahlzeiten? Wie läuft das?
Also man bewirbt sich auf diese Messzeiten und dann wird tatsächlich, wenn man diese Messzeit bekommt, das ist auch nicht immer ganz eindeutig, man kann natürlich auch abgelehnt werden, dann ist die Messzeit an sich schon bezahlt, ja.
Ja.
Ich weiß nicht von wem genau, aber auf jeden Fall nicht vom SFB, aber die Reisekosten, um halt dahin zu reisen, die zahlt der SFB.
Ja.
Da gibt es manchmal auch Förderungen, aber halt auch nicht für alle, die dann dahin reisen, sondern meistens nur für zwei Leute. Aber ja.
Und du warst ja in deiner Doktorarbeit auch an mehreren so Großforschungsanlagen und hast da ja auch ein sehr schönes Video gemacht, was bei uns auf der Website verlinkt ist. Weil man ja eben, also nicht jedermann hat die Gelegenheit, in so eine Anlage mal reinzukommen. Und da warst du so nett, eben mal die Leute mittels Video mitzunehmen. Das fand ich sehr gut.
Wenn wir nochmal in Hamburg sind, kann ich ja noch ein Video machen.
Ja.
Muss man da eigentlich fragen, wenn man da innen drin so Videos aufzeichnet? Oder ist das okay? Du hast nicht gefragt, sehe ich. An diesem Gesichtsausdruck sehe ich, lieber erstmal nicht fragen.
Also mich hat auf jeden Fall niemand angesprochen vom Personal da und wir haben relativ offensichtlich was gefilmt. Also,
das stimmt, ja.
Ja.
Ich habe gelernt, manchmal ist es besser, sich hinterher zu entschuldigen, als vorher Fragen zu stellen.
Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Mit zwei Mann fährt man dahin?
Nein, also man fährt in der Regel, also in Hamburg waren wir jetzt viele Leute, ich glaube, da waren wir zu siebt, aber da waren die Professoren dann auch dabei, weil die sich sehr über das Projekt gefreut haben und dann fahren halt auch mal die Professoren mit zu solchen Messzeiten. In der Regel fahren die Professoren eher seltener zu solchen Messzeiten und dann ist man aber meistens zu viert, weil immer zwei Leute pro Schicht sind. Die Schichten sind 12 Stunden und der Betrieb ist halt rund um die Uhr, weil das Gerät halt immer läuft und es ist natürlich auch teuer und wertvolle Zeit. Und deswegen will man alle 24 Stunden vom Tag abdecken.
Ist man als Doktorandin, Doktorand, ist man froh, wenn Professorin oder Professor nicht mehr direkt am Gerät steht?
Ich würde sagen, es kommt halt drauf an. Also der Vorteil ist natürlich, dass die Professoren natürlich eine ganz andere Expertise haben und Erfahrung. Andererseits wird dann halt auch tiefer diskutiert, anstatt manchmal einfach schneller zu sagen, wir messen das jetzt.
Mhm.
Ja. Hat alles seine Vor- und Nachteile, würde ich sagen. War aber auch mal ganz schön. Also die waren halt auch alle sehr glücklich. Das war auch schön zu sehen, dass sie so glücklich waren bei der Arbeit, auch in der Nachtschicht. Also die waren nicht alle in der Tagschicht. Okay. Also das fand ich auch sehr schön.
Löblich.
Ja. Genau. Also da war gutes Arbeitsklima im SFB.
Und während der Messung, ich vermute, man kann, also da geht es viel um Beobachten, viel eingreifen und machen kann man da wahrscheinlich nicht mehr. Oder wie ist das so?
Man kann schon relativ viel machen. Also beispielsweise kann man, man schaut halt, wann der Laser auf die Probe trifft, kann das dann einstellen, kann dann sagen, ich möchte gerne messen, bevor der Laser ankommt, ich möchte gerne messen ganz kurz danach, wenn der ankommt oder ein bisschen länger danach. Also das kann man schon alles relativ gut beeinflussen. Wenn natürlich dann im Beschleuniger selber gerade irgendwie so ein bisschen Probleme sind, dann kann man die natürlich nicht beeinflussen. Aber das Pech hatten wir jetzt eigentlich nicht. Also da lief alles gut.
Ja. Und dann fallen da gigabyteweise die Daten so raus, nehme ich an.
Ja, da waren es auch Terabyte-Daten.
Oder Terabyte, ja. Und dann ist man erstmal eine ganze Weile beschäftigt, eben sich durch diesen Datenberg zu wühlen, vermute ich.
Ja, auf jeden Fall. Währenddessen wird halt protokolliert, was man misst. Also es gibt dann immer so Scan-Nummern und dann schreibt man die halt alle in eine Tabelle. Der Scan war das mit der Probenposition und den Parametern und dann, ja, aber man muss sich halt durchwühlen durch die ganzen Scans, ja.
Und kannst du das wieder zum theoretischen Physiker auch schieben oder ist das noch deine Aufgabe?
Das ist mein Job. Ja.
Okay.
Aber ist ja überhaupt mal eine gute Frage. Durfte der Theoretiker mit oder musstest du zu Hause bleiben?
Ich musste leider zu Hause bleiben.
Oder ist aber gemein. Ja.
Wobei, wenn wir demnächst noch eine Messzeit haben, da darf der Theoretiker mal mit. Das haben wir mal vereinbart. Ja.
Aber nichts anfassen.
Nicht?
Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ich meine, eigentlich wäre es halt von Vorteil, wenn eigentlich immer eine Theorieperson dabei wäre, weil die fragen halt immer, was habt ihr gemessen? Und dann muss man, also es ist halt nicht umständlich, mal zu erklären, was man gemessen hat, aber es ist halt einfacher, wenn man selber dabei war und das halt auch mal gesehen hat. Ich meine, es ist jetzt genauso, wie wenn ich jetzt von jemand anderem Daten bekäme zum Auswerten. Also das ist ja nichts anderes letzten Endes.
Ja, beziehungsweise eben halt auch das Erlebnis, eben halt mal anzufassen und zu festzustellen, so funktioniert das vermutlich. Mhm. Und das sind möglicherweise auch die Fehlerquellen.
Mhm. Ah ja, das ist natürlich auch gut.
Weil ich als Theoretiker simuliere halt schön und denke mir so, ach, alles ist toll. Und warum? Warum haben die das und jenes gemessen? Das fällt mir natürlich auch nicht wirklich ein.
Naja, guter Punkt, ja. Jetzt haben wir so ein bisschen rumgeeiert, haben noch gar nicht gesagt, was wurde denn überhaupt gemessen? Also was war das Experiment? Ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgehört, in dem Fall habt ihr nicht geheizt, vermutlich, weil es einfach viel zu langsam ist. Oder warum hat man nicht geheizt? Oder ist es experimentell einfacher, mit dem Laser drauf zu schießen? Weil das habe ich gerade irgendwie, glaube ich, rausgehört. In dem Fall kommt die Energie von einem Laserpuls. Ihr schießt da irgendwie mit einem Laser auf die Probe und dann kommt irgendwann dieser Röntgenpuls und der gibt euch irgendwelche Informationen und dann müssen wir nochmal erklärend bekommen, welche Informationen kriegen wir, wofür ist der Laser da. Ja.
Okay, also erstmal, wir haben keine Temperatur verwendet, genau, weil es eben zu langsam ist. Es wäre schon möglich prinzipiell auch die Probe zu heizen und in dem Fall wollten wir aber speziell mit Licht halt anregen, weil es halt einfach Laser gibt, die sehr, sehr schnell sind und das schneller als jede Temperaturänderung um 20 Grad oder so zu fahren. Ja. Was wir gemessen haben, war zeitaufgelöste Röntgenabsorption. Das heißt, wir haben halt diese Röntgenblitze bekommen und halt parallel haben wir noch den Laser und dann gibt es immer so verschiedene, das nennt sich Trains, da sind immer die Laserpulse drin und dann ist quasi erstmal wieder eine Lücke und dann kommen wieder Laserpulse. Und man kann... Wie war das bei der DPG? Might be Sweden calling.
Ja, soll man dran gehen. Also wenn das für euch, für uns rufen die nicht an, aber vielleicht suchen sie euch.
Ah, keine schwedische Vorwahl.
Schade. Genau, also es gibt halt verschiedene Trains und innerhalb des Trains sind halt verschieden viele Pulse. Das kann man alles einstellen. Man kann dann schauen, wie viel verträgt die Probe eigentlich, weil zu viel ist halt auch nicht immer gut. Und da haben wir dann halt das perfekte Maß gefunden und dann hatten wir halt in unserem Fall immer 4 Röntgenpulse, dann hatten wir einen Puls Röntgen mit Laser zusammen und dann wieder nur 4 Röntgenpulse ohne Laser. Und was man dann ganz schön sieht, ist, dass halt, ja, in den Pulsen davor ist die Probe im Zustand 0, sag ich mal, und wenn der Laser kommt, ist die Probe halt im Zustand 2 und danach ist sie aber auch wieder im Zustand 0. Mhm. Und man kann die Ankunft des Lasers, zum einen kann man halt sagen, ich möchte vor dem Laser messen. Das heißt, das wird dann alles versetzt oder halt nach dem Laser. Und dann kann man sich verschiedene Werte aussuchen und darüber natürlich dann in den Spektren verschiedene Feature beobachten, wie die sich ändern. Man kann aber auch, wenn man Feature identifiziert hat, sich auf dieses Feature setzen mit einer bestimmten Energie. Und dann kann man quasi über den Laser durchfahren. Also man kann dann sagen, der Laser fährt dann so einen Bereich durch und dann sieht man auch genau, wann der Laser kommt. Man sieht dann, wie das Feature sich zeitabhängig verhält. Das ist sehr angenehm.
Wenn du jetzt Feature sagst, ein Feature wäre zum Beispiel dieses Umklappen der Spins oder was verstehst du unter Feature?
Genau, also wir sehen natürlich nicht die Spins direkt. Was wir sehen, ist ein Doppelpeak, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und bei dem Doppelpeak ändern sich die Intensitäten der beiden Feature. Genau, und bei den Featuren kann man sich dann halt hinsetzen und schauen, wie sich diese Intensitäten mit der Zeit ändern, wenn der Laser ankommt.
Und dann sagt der Theoretiker dir, was diese Feature denn dann in der Probe wirklich bedeuten oder im Molekül, oder wisst ihr das vorher schon?
Das weiß man. Auf Basis der Literatur kann man schon sagen, dieses Feature müsste das sein. Allerdings ist das auch nur ein vereinfachtes Bild. Also es geht natürlich immer viel komplizierter. Ja, und da sind wir momentan dabei. Sieht man mehr als nur diese beiden Feature für 0 und 1 oder sieht man noch was dazwischen quasi? Ja.
Okay, und dafür brauchen wir dann aber die Theorie, weil dann wird es fein und da muss man genau gucken, was dazwischen passiert.
Genau, weil wir hatten ja schon diskutiert, wir wissen eben halt 0 und 1 oder 0 und 2 hier in dem Falle, aber das heißt irgendwie von 0 nach 2 muss man irgendwie über 1 kommen, nicht? Und die Frage ist eben halt, was passiert dazwischen? Und deswegen versuchen wir gerade in der Theorie und mit dem Experiment halt an den Daten zu gucken, können wir quasi diesen Zustand 1 irgendwie fangen, fassen. Und das ist tricky. Es ist nicht schwierig. Also es ist wirklich nicht leicht.
Aber dann legt Lea dir die Daten, die gemessenen Daten hin und du musst dann gucken, okay, was passiert da in dem Spektrum und dann musst du sagen, okay, das könnte das und das sein, das könnte sich...
Ja, wir machen es leider andersherum, also wir haben derzeit eben halt gesagt, okay, wir müssen ja irgendwie über die 1 laufen und deswegen nehmen wir einfach mal einen Zustand 1 an und gucken, rechnen dann Spektrum aus und jetzt versuchen wir die zu überlagern und dann eben halt vergleichen mit dem Experiment und zu gucken, passt das oder müssen wir in der Simulation noch ein bisschen nachschrauben, müssen wir da irgendwie noch was verändern in diesem Zustand 1 und dann können wir eben halt gucken, passt es und wenn es passt, dann haben wir hoffentlich eben halt irgendwie ein Modell, wie es funktioniert, wie es ablief.
Und wie weit seid ihr da jetzt mit dem Modell? Also wie weit könnt ihr oder glaubst du zu verstehen, was da passiert zwischen Anregung und juhu, wir haben Zustand 2 erreicht?
Also Zustand 0 und Zustand 2 können wir super entscheiden. Ja, das hatte ich hier. Das dazwischen ist gefühlt alles. Also derzeit ist das noch ein sehr großes Nebelgebiet. Ja, okay. Und
also da probierst du gerade noch aus, was da sein kann. Okay.
Also wir haben mittlerweile eine relativ gute Vermutung, die ist aber relativ schwierig zu erklären für jemanden, der nicht Physik studiert hat. Aber wir haben, glaube ich, einen ganz guten Weg, würde ich sagen.
Ja, man könnte jetzt quasi sowas behaupten wie, also wir hatten ja gerade schon erklärt, eben halt von 0 und 2 expandiert irgendwie dieses Molekül. Und jetzt ist so ein bisschen die Vorstellung, dass man sich vorstellt, okay, wir flippen eben halt einer diesen Kreisel um, verändern aber das Molekül nicht und dann lassen wir es ein bisschen expandieren, der andere Kreisel wechselt auch und dann lassen wir es weiter expandieren und plötzlich ist es in diesem Zustand 2. Jetzt die Frage ist nur, passiert das in dieser Reihenfolge? Wir vermuten.
Aber wird das Ziel deiner Doktorarbeit sein? Also das wird das Ergebnis dann sein, hoffentlich?
Das wird jedenfalls ein Ergebnis eines Papers.
Ja, genau, kleine Schritte erstmal. Über welche Zeitskalen reden wir da eigentlich? Also ich stelle mir da, also vermutlich geht das relativ zügig. Genau. Aber könnt ihr wahrscheinlich schon, ne, schon mal abschätzen, also zwischen 0 und 2, wie viel Zeit liegt dazwischen?
So knapp 200 Femtosekunden. Also es ist sehr schnell.
Vielleicht sollte man nur erzählen, was ein Femtosekunden
ist. Ja, wenn das könnt, wäre das gut, ja.
Das ist schneller als ein Wimpernschlag.
Okay, das ist aber so eine obere Abschätzung, oder? Oder sind Wimpernschlag besonders schnell? Ich habe gar keine Ahnung.
Aber es ist auf jeden Fall schneller.
Es ist arg schneller. Also das ist eher so im Bereich von wirklich, wo Moleküle sich ja in der Struktur verändern. Also das sind wahnsinnig kurze Zeitskalen.
Mir fällt auch kein anderer Vergleich ein, den man so begreifen kann.
Ja, begreifen ist, glaube ich, ganz schwer, ne, in der Größenordnung. Also es ist ja die gleiche, wenn man zu großen Skalen geht, hat man ja auch kein Gefühl. Ne? Alter des Universums, ja, also da hört es irgendwann auf. Aber das heißt ja, wenn der gesamte Prozess 200 Femtosekunden dauert, des Umklappens, das heißt, du misst ja noch viel schneller. Ne? Du willst ja auflösen quasi.
Also wir haben jetzt eine Auflösung von 80 Femtosekunden.
Wahnsinn.
Ist da möglich.
Okay, und damit bist du zufrieden? Weil dann liegt man ja irgendwo so dazwischen, zwischen dem Umkleid. Das reicht dir? Oder sagst du, komm, gebt euch mal ein bisschen Mühe. Ich hier. 10 wäre schon nett.
Also in der Theorie versuchen wir es derzeit eben halt zu simulieren. Wir sind aber noch nicht so weit, dass ich eben halt sagen kann, was gut oder was nett ist. Weil eben halt die Rechnungen brauchen auch ihre Zeit. Und wir verwenden Supercomputer, die brauchen alles ein bisschen. Obwohl sie schon sehr, sehr gut sind. Aber es wäre schon netter gewesen, wenn sie eben halt kleinere Zeitskalen messen können.
Ja, schneller ist immer besser.
Natürlich, klar. Aber das ist auch interessant. Du gerade hattest ja am Anfang so ein bisschen suggeriert, ein bisschen die Gleichung eingegeben, Knopf gedrückt und dann guckt man mal, was rauskommt. Aber du sagst jetzt, das dauert schon relativ lange. Und offensichtlich rechne ich das nicht auf meinem MacBook zu Hause.
Leider nicht. Obwohl, ich glaube, wir haben es mal versucht. Wir haben aber dann aufgehört irgendwann so nach 3 Stunden. Aber in der Regel dauert es so 3 Tage, bis eine Simulation, also eine quasi der Zustand 0 oder Zustand 2 gerechnet ist.
Auf einem Supercomputer.
Auf einem Supercomputer natürlich. Und das ist quasi schon die billige Rechnung, nicht?
Ist das der Uni-Supercomputer oder musst du dich wiederum bewerben auf Rechenzeit bei einem externen Supercomputer?
Das ist dankbarerweise der Uni-Supercomputer. Ja. Also Magnitude, aber wir haben eben halt auch für andere Probleme dann andere Rechner.
Aber ich nehme an, auch der Computer hier wird wahrscheinlich gut ausgelastet sein. Also man muss sich auch da im Vorfeld dann um seine Rechenzeit wahrscheinlich bemühen, oder?
Genau, es gibt quasi wie so ein Queuing-System, also wie so eine Warteschlange, wo man dann nimmt halt, man hat vorher mal einen Antrag geschrieben, wie viel Rechenzeit brauchen wir etwa. Und dann wird eben halt so und so viel bekommt man. Und dann stellt man seine Rechnung quasi in diese Schlange und wartet, bis die Schlange leer ist und man an der Reihe ist. Ja. Und dann wartet man durchaus mal eine Woche, weil eben halt man 2 Tage in der Schlange steht und 3 Tage halt rechnet oder 4.
Aber 3 Tage rechnest du für einen Zustand, für diesen Nullzustand. Dann, dann stellst du dich wieder in die Schlange.
Richtig.
Drei Tage für den Zweierzustand. Aber eigentlich wollen wir ja auch noch wissen, was dazwischen ist. Das heißt,
genau, wir müssen da noch alles Mögliche dazwischen noch ausrechnen.
Okay, also die Herausforderung jetzt bei Lea zu sagen, misst doch auch mal so ein bisschen feingliedriger dazwischen, ist jetzt bei dir auch nicht so ganz so einfach, ne? Also wenn jeder Messpunkt 3 Tage dauert.
Das dauert ein bisschen, ne?
Ja, krass.
Und das Problem ist eben halt, oder ist das manchmal das Traurige, man weiß eben halt nicht, ob es genau passt. Also wenn ich beispielsweise diese Geometrie ein bisschen falsch gemacht habe, dann kommt Schwachsinn raus. Und
das siehst du erst am Ende, oder kann man da schon mal zwischendurch so ein bisschen?
Man kann zwischendurch ab und zu mal reingucken, aber eigentlich sieht man das erstmal nicht. Also mit einem erfahrenen Auge sieht man das nach einer Zeit und sagt, okay, ich kenne mein System, ich weiß, so und so müsste es aussehen. Aber wenn man es eben halt nicht kennt, dann ist man eigentlich hoffnungslos. Dann muss man halt rechnen und warten, bis ein Ergebnis liefert.
Was mir auch auffällt, wenn du das so sagst, ich habe keinen blassen Schimmer, wie eigentlich ein Ergebnis aussieht, beziehungsweise wie das dargestellt wird. Leuchtet ein Lämpchen grün und du sagst, juhu, passt? Oder kommt da eine Grafik raus? Oder wie sieht ein Ergebnis aus? Und sehe ich dem Ergebnis eigentlich sofort an? Sehe ich ein Ergebnis und freue mich über das Ergebnis oder brauche ich dann wieder 3 Tage denken, um das Ergebnis zu verstehen?
Also das Witzige ist eben halt, das ist ja ein Code, der wird eben halt, wurde entwickelt am Fritz-Haber-Institut und in Berlin und dort haben, das sind halt ein DFT-Code, also Dichte-Funktional-Theorie-Code, das ist relativ populär in der Community für so Moleküle simulieren und Ähnlichem. Und man sieht, wann die Rechnung zu Ende ist, nämlich am Ende steht Have a nice day. Also relativ freundlich weiß man dann, die Datei ist richtig, alle Rechnungen sind fertig, wenn Have a nice day steht. Das Problem ist allerdings, man muss trotzdem reingucken, ist das sinnvoll, was ich getan habe? Weil beispielsweise, was mir ab und zu eben halt auch mal passiert ist, ist, man will eigentlich den Zustand 2 ausrechnen, hat aber Parameter reingesteckt, ist Zustand 1 oder ist Zustand 0. Ja, das waren halt 3 Tage Rechnung für die Katz. Kann halt passieren. Und deswegen, das muss man dann nachprüfen, eben halt, was habe ich rausbekommen, passen die Energiewerte, passt das Molekül, also passt die Struktur, die am Ende rauskommt, und dann passen die Eigenschaften dazu.
Also da kommen dann schon verschiedene Sachen raus, unter anderem wirklich die Molekülstruktur. Ja, okay.
Die Molekülstruktur, wie die Elektronen verteilt sind, wo die sitzen, auf welchen Energieleveln quasi. Ja.
Also es kommen Zahlen raus, es kommen Grafiken raus. Okay. Und dann seid ihr im engen Austausch und ey, guck mal, Ergebnis ist da und ihr könnt euch...
Genau, und dann vergleichen wir eben halt, passt das mit dem Ergebnis? Und wenn das nicht passt, muss der Theoretiker halt wieder nochmal nachschrauben, so ein paar, paar Parameter abändern und stellt dann fest, jetzt passt's, jetzt ist aber nicht mehr physikalisch. Das kann auch vorkommen, also das heißt eben halt, dass wir dann nochmal drüber nachdenken müssen, passt es, ist das das richtige Funktional? Also in der Theorie ist das immer so die Frage, habe ich das richtige Modell genommen? Und wir haben eben halt verschiedene Modelle, sogenannte Funktionale. Und jetzt ist die Frage, passt dieses Funktional besser als das? Weil gewisse Funktionale quasi für gewisse Arten von Molekül besser sind oder für andere schlechter.
Lea, du hast jetzt einen Haufen Daten und die gehst du noch durch oder wartest du jetzt, liegt der Ball jetzt erstmal auf dem Feld vom Gerard, der muss jetzt erstmal rechnen und dann irgendwann kannst du dir überlegen, ob du nochmal messen gehst oder was machst du jetzt gerade?
Also theoretisch hatte ich die Auswertung erstmal soweit abgeschlossen und dann fingen halt die Diskussionen an und dann kommt natürlich, kannst du das nochmal so auswerten, kannst du den Parameter nochmal ändern. Also ich bin auch immer noch fleißig dabei. Ja, und dann irgendwann, klar, hoffen wir natürlich, wenn wir ein gutes Ergebnis haben und das dann publiziert ist, dass wir vielleicht auch nochmal messen können und dann andere Sachen oder etwas detaillierter messen können.
Aber da habt ihr jetzt noch keine konkrete Idee, weil jetzt wollt ihr erstmal dieses Phänomen verstanden haben. Oder habt ihr schon Ideen, wo ihr sagt, okay, beim nächsten Mal müssten wir uns eigentlich mal auf diesen Aspekt stürzen?
Ich hätte eigentlich schon eine Idee.
Echt? Ja. Kann man die verstehen oder darfst du die spoilern oder willst du die für dich behalten?
Also ich kann ja einfach sagen, ich würde mich nochmal auf 2 andere Feature wahrscheinlich setzen und dann da auch nochmal zeitabhängiger messen und noch kleinschrittiger wahrscheinlich.
Ja. Und diese Feature würden für Gerard dann wieder bedeuten, da macht das Molekül was anderes, oder?
Ja, damit kann man besser zwischen 0 und 2 schauen, was passiert, hoffentlich.
Also quasi diesen Zwischenzustand ergründen und das wäre die Hoffnung.
Und Lea, hast du jetzt auch noch Fragestellungen, für die du eigentlich in die USA an das super tolle Großgerät da gehen müsstest, weil das eben noch mal schneller, toller, größer, weiter ist? Oder X-Fell reicht eben schon für das, was du rauskriegen möchtest?
X-Fell reicht, aber ich würde sagen, ich weiß gar nicht, ob in den USA so viel besser ist tatsächlich als X-Fell. Also X-Fell ist schon wirklich sehr weit oben in der Welt.
Obwohl die Zeitauflösung wollen wir immer besser haben.
Ich weiß aber nicht, ob das über irgendwo anders in der Welt gerade besser ist tatsächlich. Das weiß ich nicht. Das müsste man nachschauen.
Ja. Und so als Ziel dann Ende des SFBs zeigt ihr uns dieses Molekül und zeigt uns ein Video, was du gerechnet hast, was da passiert zwischen Laserpuls und wir haben Zustand 2 erreicht. Zeigst du, was da im Molekül dann passiert.
Genau, das wäre die Idee. Oder das wäre der Wunschgedanke.
Absolut spannend, muss ich sagen.
Gerard, du hattest auch erwähnt, du arbeitest auch noch am Thema Solarzellen letztlich. Also
MOS-2 mit kleinen Molekülen. Also es geht eben halt in die Richtung von, wir versuchen organisch-inorganische Solarzellen oder Photovoltaik zu machen. Und da ist die Idee erstmal MOS-2, also Monolagen, sehr dünne atomare Schichten, die man relativ gut im Experiment angeblich machen kann. dann eben halt nachzusimulieren und da packen wir kleine Moleküle drauf, die dann eben halt UV-Licht aufnehmen und dann hoffentlich möglicherweise irgendwann zu einer technischen Anwendung als Solarzelle oder als Photovoltaik verwendet werden könnten.
MOS2 ist jetzt die Molekülform.
MOS2 ist das Substrat und drauf sind kleine so Art ja, Benzolringe, Anthrazen und Pentazen. Das sind Benzolringe eben halt 5 oder 3 hintereinander geschaltet.
Und da bist du aber auch wieder eben als Theoretiker dabei. Also irgendwer forscht auch wieder in der Praxis daran oder ist das jetzt erstmal einfach die Theorie, das könnte spannend sein, auch
also
in der praktischen
Anwendung? Insgesamt ist es eben halt von der praktischen Anwendung relativ interessant, weil Moleküle kann man relativ gut, oder jedenfalls diese Moleküle kann man relativ gut aufdampfen auf einer Oberfläche. Die MOS2 2D-Materialien kann man mittlerweile sehr gut hier beispielsweise in der AG Schleberger herstellen. Und die Hoffnung ist eben halt, dass die das dann irgendwann im Experiment mal nachmachen, was wir simulieren. Also wir versuchen eben halt erstmal zu simulieren, wenn wir Licht drauf scheinen lassen, was passiert? Was passiert mit den Elektronen? Ja. Kann ich Strom irgendwie abzweigen oder kann ich eben halt den lichtelektrischen Effekt nutzen? Und dann eben halt im zweiten Schritt die Hoffnung, dass man das dann irgendwie umsetzen könnte. Und natürlich, das ist sehr sophistisch, aber die Vorstellung wäre, eben halt Moleküle zu nehmen, die weder giftig noch toxisch sind, auf irgendwelche Substrate, die jetzt auch nicht umweltschädlich sind, und dann könnten wir hoffentlich biologisch abbaubare oder eben halt regenerative Materialien nutzen, die dann eben halt Strom produzieren.
Ja. Gut. Sehr schön.
Meine Fragen sind geklärt.
Ich habe noch eine Frage. Ihr seid jetzt ja eben theoretischer Physiker und praktische Physikerin und ich sag mal, ihr habt doch privat zusammengefunden. Sind es jetzt alles Klischees oder unterscheiden sich Theoretiker und Praktikerinnen voneinander? Merkt ihr das besonders oder sagt ihr, ach, eigentlich im Herzen sind wir einfach alle Physiker oder wie ist das so?
Oh, letzteres finde ich sehr, sehr schön.
Ja, würde ich auch sagen.
Also man versteht eben halt diese Arbeitsweise beziehungsweise auch diese Mentalität. Nicht? Als Physiker hat man seine eigenen Art, wie man an Probleme dran geht, nicht? Probleme löst. Und das ist doch sehr, sehr ähnlich.
Ja. Okay.
Meine Frau wird ja sagen, dass ich im Haushalt eher der Theoretiker bin. Aber ich würde da widersprechen. Aber. Ja, also sehr spannend. Vielen Dank. Hab viel verstanden, viel Neues gelernt.
Ja.
Ich glaube, wir könnten schließen mit diesem schönen Satz, den dein Computerprogramm dir sagt, wenn du fertig bist. Have a nice day ist doch eigentlich ganz gut, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Also. Habt einen schönen Tag. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja.
Danke für die Einladung.
Danke sehr.